ist ja selten, dass Künstler, die wir alle sehr individuelle Persönlichkeiten sind und auch gerne immer alleine so durchmarschieren, dass wir uns mal wirklich zusammenfinden und für gemeinsame Sachen kämpfen. Aber das geht jetzt langsam ans Eingemachte.
Das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen, aber diese Häuser kosten Betriebskosten. Da ist ein Verwaltungspersonal, das ist alles festgebundenes Geld. Und das eigentliche künstlerische Programm wird mit ganz wenig Geld gemacht. Wenn man davon Geld wegnimmt, bricht das mehr oder weniger sofort zusammen.
Mit den Auswirkungen haben wir erst in 2 Jahren zu kämpfen. Dann sind nämlich alle Buden hier insolvent. Und nicht nur die Großen, nicht nur die Kleinen, die Mittleren, alle.
Ja, da spürt man die Emotionen bei den Demonstrationen in Berlin, als die Kulturschaffenden auf der Straße waren. Denn ihnen drohen harte Zeiten. Die Hauptstadt Kultur, die muss sparen. Und zwar einiges und das am besten sofort. 12%, also etwa 130 Millionen Euro. Das ist natürlich bitter und verunsichert viele.
Ja, ihr habt's ja gehört, der Aufschrei war riesig, nicht nur in Berlin. Da fielen dann die klassischen Protestschlagworte wie Kettensägen, Kahlschlag oder die Kultur, die wird zu Grabe getragen. Aber was schon auch stimmt, das Geld ist halt überall knapp. Also dass gespart werden muss, ist jetzt keine Überraschung. Die Frage ist halt nur, was kommt jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage und die stellen sich wahrscheinlich viele. Sicherlich auf jeden Fall so ein Ende des Wachstums im Kultursektor, vielleicht auch ein Mentalitätswechsel, so ein Rückbau, ein Degrowth, sagt man ja auch, ein weniger von allem. Aber bestimmt dann eben auch ein Suchen nach Möglichkeiten, sich vor allem nachhaltig abzusichern mit Alternativen der Finanzierung.
Also, wenn kein Geld mehr vom Staat kommt, was kommt dann? Das besprechen wir in dieser Folge von Was geht, was bleibt? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Pia.
Und ich bin Christian. Und ich möchte euch unsere Gäste im SWR Kultur-Podcast vorstellen, die mit uns über das Thema der staatlich subventionierten Kultur sprechen werden. Das ist zum einen Martina Hefter, Schriftstellerin und Performance-Künstlerin. Für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Da wurde sie in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Und jetzt im November wurde am Schauspiel Leipzig ihr Stück Softwar uraufgeführt. Mit ihr in der Hauptrolle auch. Hallo Martina.
Hallo, guten Tag.
Und dann haben wir zu Gast Nicole Fritz, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin. Sie ist die Direktorin der Kunsthalle Tübingen und auch der Vorstand der Stiftung, die die Kunsthalle mitfinanziert. Hallo Nicole.
Hallo.
Martina, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben. Wie viel brauchst du eigentlich im Monat, um deine Werke auf die Bühne und zu Papier zu bringen?
Oh, auf einen Monat das zu rechnen, ist gerade ganz schwer für mich, weil ich ja projektbezogen arbeite, also in der darstellenden Kunst zumindest. Und da kann ich das gar nicht so auf die Monate umlegen, so einfach, weil das ist dann vielleicht mal ein halbes Jahr Produktionszeitraum, manchmal auch nur 3 Monate. Unsere Ausgaben für die Projekte, ich würde mal sagen, das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer.
Das ist kein Problem.
Ich kann keine konkreten Zahlen jetzt nennen.
Das ist ja ein bisschen Teil des Problems, ne? Weil wir alle gar nicht so richtig wissen, wie die Kosten in der Kultur zustande kommen. Aber vielleicht ein bisschen konkreter wird es, wenn wir Nicole fragen, weil du kannst ja zumindest sagen, wie viel so eine durchschnittliche Ausstellung bei euch so ganz grob kostet in der Kunsthalle Tübingen.
Naja, wir sind ja ein internationales Wechselausstellungshaus. Wir haben keine eigene Sammlung, sondern wir machen permanent Ausstellungen. Eine nach der anderen. Und wir haben ein sehr kleines Team und eine Ausstellung kann von 50.000 bis zu 200.000 Euro kosten, aber auch schon mal 300.000. Und in den letzten 10 Jahren haben sich, das kann man generell sagen, die Kosten verdoppelt für eine Ausstellung.
Was hat sich denn da verdoppelt?
Die Transportkosten haben sich verdoppelt aufgrund der Energiepreise, das weiß jeder. Und die ganzen Lohnkosten, alles. Also es hat eine unglaubliche Kostensteigerung stattgefunden, mit der wir umgehen müssen.
Das sind natürlich Summen, mit denen eine Performance-Künstlerin nicht hantieren muss, Nicole.
Ja, aber diese Institution ist ja natürlich auch ein Raum, wo Performance stattfinden kann. Und wenn wir diese Räume nicht hätten, könnten die autonome Kunst, wie wir sie kennen, gar kein Publikum finden. Natürlich gibt es andere Orte, aber in diesen Räumen hat sich Kunst- und Kulturgeschichte der letzten 200 Jahre entwickelt.
Wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit, das Land steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Strukturkrise und perspektivisch muss der Gürtel enger geschnallt werden, also deutlich enger. Und da bleibt die Frage, wie drauf zu reagieren. Einer scheint es zumindest zu wissen. Wir haben uns mal erlaubt, das Floskelfeuerwerk von dem Berliner Kultursenator Joe Ciarlo im Berliner Tagesspiegel zusammenzufassen, wie er seine Entscheidung erklärt. Es ist eine enorme Belastung, eine unglaublich schwierige Situation, eine wahnsinnig harte Zeit, die größte Krise seit Dekaden. Und gerade hängen die Wolken etwas tiefer und sind ein bisschen dunkler. Einiges ist berücksichtigt worden, vieles aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Kultur ist kein elitäres Projekt und Kultur ist auch ein Motor für wirtschaftliche Dynamik. Aber in einer Koalition steht die Gesamtpolitik über einzelnen Ressortinteressen und die Koalition hat ihre Schwerpunkte priorisiert. Diese Entscheidungen müssen wir akzeptieren. Niemand hat den leichten Weg gewählt. Niemandem sind diese Einschnitte leicht gefallen. Die Einsparungen betreffen viele Lebensbereiche. Und doch, es kommt der Tag, an dem die Sonne wieder heller scheint.
Ich fand es fast schön, weil es offensichtlich macht, wie wenig Sprache wir dafür haben, was das an Kürzungen bedeutet. Also es geht um viele, viele Milliarden Euro, nicht nur in Berlin, sondern ja bundesweit, auch im Südwesten, auch in Leipzig, Martina, wo du lebst. Und wir finden aber keine Sprache, die angemessen die Produktions- und die Geld- und die Marktbedingungen im Kulturbetrieb beschreibt, oder? Ich finde, das zeigt diese Floskelwolke ganz schön.
Ja, unbedingt. Ich fand das fast ein bisschen zynisch. Die Sonne wird auch wieder scheinen. Also solche Sachen, das klingt in meinen Ohren schon so, dass ich ein bisschen wütend werde, weil die Sonne wird vielleicht sehr lange nicht mehr scheinen. Und so diese Durchhalteparolen, wir schaffen das schon. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da noch lang damit umgehen soll, mit einem gewissen Gleichmut. Natürlich, das stimmt, man kann sich immer Ideen einfallen lassen, aber das tun wir jetzt ja schon so lange. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir bisher in riesigen Summen geschwommen wären. Und wenn das jetzt noch prekärer werden soll, dann kann ich nicht mehr sagen, die Sonne scheint bald irgendwann wieder und Augen zu und durch. Also das, glaube ich, ist die falsche Reaktion.
Martina, da will ich dir unbedingt recht geben. Ich finde, es wird gar nicht über die Wertigkeit von Kunst und Kultur gesprochen in diesem O-Ton und warum wir es brauchen. Ich finde, es hat schon seit Corona eine unglaubliche Entwertung von Kunst und Kultur stattgefunden, dass wir in Baden-Württemberg zur Unterhaltung gezählt wurden und nicht zur Bildung, hat uns alle im Markt getroffen, weil wir Bildungsarbeit leisten im Museumsbereich und im Kulturbereich größtenteils, weil wir wichtige Kommunikationsorte und wichtige Demokratisierungsorte sind. Und diese Entwertung, die wir in den letzten Jahren erfahren haben, die gipfelt jetzt in extremen Streichungen, die, wie du schon sagtest, ans Eingemachte geht. Wir haben eh schon immer auf Selbstausbeutung gearbeitet in diesem System. Und der Idealismus ist irgendwann auch am Ende. Das heißt, es wird sehr viel weniger Kunst und Kultur, freie, autonome Äußerung geben, wenn es so weitergeht.
Ich finde, ein Umgang muss schon auch sein, wie es jetzt eben in Berlin passiert ist, dass wir schon ganz deutlich zeigen, wir machen das jetzt nicht mit und wir stellen uns jetzt nicht hin und sagen, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und erfinden mal selber wieder eigene Wege, um uns irgendwie anders und kreativ zu finanzieren. Das ist irgendwie... Da steckt zwar etwas Positives vielleicht dahinter, eine Art von, wir lassen uns nicht unterkriegen oder so, aber ich glaube, das ist der falsche Weg, ganz ehrlich, weil das ist dann wieder so, genau, es muss an uns hängen bleiben und das sehe ich nicht mehr. Ich würde mal sagen, unsere kulturelle Landschaft ist auch ein Magnet zum Beispiel für Tourismus in den Städten, also nach Berlin oder auch nach Leipzig fahren nicht wenige Leute, gerade auch wegen der kulturellen Vielfalt. Und das ist, glaube ich, in anderen Städten nicht anders und auch auf dem Land im Übrigen. Und das ist unter anderem auch in der Provinz gerade auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, das kulturelle Leben für Verständigung, dafür, dass vielleicht auch politische Debatten anders ausgetragen werden als nur immer mit Gewalt und Schlägerei und sowas. Und wenn das jetzt alles wieder in so eine Eigenverantwortlichkeit kippen soll, dass wir sagen, ja, wir kriegen das schon irgendwie alles hin und wir sind so kreativ und lustig und ideenreich. Also so mag ich nicht mehr reagieren. Ich möchte da mit Protest reagieren. Und das war in Berlin jetzt auch ein guter und wichtiger erster Schritt, finde ich.
Ich finde es voll interessant, was du sagst, Martina, jetzt gerade in deinem ersten Punkt, dass Kultur ja auch Wirtschaftsmagnet ist, ein Wirtschaftszweig, der wiederum beispielsweise den Tourismus ankurbelt. Nicole, ich kann das jetzt für Tübingen nicht beurteilen, dazu kannst du vielleicht gleich nochmal was sagen. Aber unterwirft man damit nicht Kulturschaffende dann doch wieder so einer Marktlogik? Naja, die sind halt gut, weil sie uns Geld bringen. Also ist das nicht sozusagen so ein Zirkelschluss?
Absolut, und es ist nicht das einzige Argument, dass wir Touristen anziehen, weil dann sind wir schnell wieder in dem Argument, dass wir auf Besucherzahlen festgezurrt werden. Ich glaube, wir müssen, und das mache ich hier sehr intensiv, mit den Politikern in Gespräche gehen und wirklich auch klar machen, dass wir Teil der Gesellschaft sind und Relevanz haben mit dem, was wir machen für die Gesellschaft.
Aber man steht da trotzdem vor dem Gesamtpaket, das schrumpft. Und Cialo hat die Institution auch aufgefordert, sich um Sponsoren aus der Privatwirtschaft zu bemühen, fordert mehr kaufmännische Qualitäten und mehr Resilienz. Ist das dann aber jetzt nicht verständlich auf dieser wirtschaftlichen Seite?
Christian, ja. Ich bin jemand, der seine Institution unternehmerisch führt. Wir tragen uns zu 65% selber. Das hat damit zu tun, dass wir die Eintritte erhöht haben, dass wir den Shop-Bereich verstärkt haben. Alles, was einigermaßen sensibel vertretbar ist für ein Ausstellungshaus, haben wir gemacht. Ich habe Sponsoring-Konzepte entworfen, ich habe Sponsoren, die mich tragen, die mir einen großen Teil meines Ausstellungsbudgets finanzieren. Das haben wir alles gemacht, aber letztendlich braucht es auch eine stabile Struktur für Jahre, dass wir Ausstellungsprogramme sicher auch in die Zukunft planen können. Wir brauchen Planungssicherheit. Da hängt sehr viel dran und deswegen braucht es doch auch eine Public-Private-Partnership-Anstrengung, um diese Institutionen weiterhin zu sichern.
Genau, das muss man vielleicht noch dazu erklären. Die Kunsthalle Tübingen wird maßgeblich finanziert über eine Stiftung. Das heißt, das ist ein bisschen anderes Konzept, als dass ihr ausschließlich von öffentlichen Fördermitteln lebt. Na, das ist nur mal für den Hinterkopf.
Ja, das ist, denke ich, auch ein Zukunftsmodell. Wir wollen ja auch über Zukunft sprechen. Ein sehr gutes Modell, das entworfen wurde von meinem Vorgänger und der Oberbürgermeisterin damals in Tübingen, um eben genau in solchen Situationen nicht nur von öffentlichen Geldern abhängig zu sein, sondern eine autonome Institution zu kreieren, die öffentliche Gelder erhält. Die Personalkosten werden gedeckelt, aber die über eine Stiftung im Ausstellungsbudget abgesichert ist. Aber zusätzlich gefordert ist, eigene Mittel einzuwerben. Und diese Melange aus verschiedenen Kräften finde ich sehr, sehr gut, um eine autonome Kunst und Kultur auch zu gewährleisten.
Das funktioniert jetzt für Häuser wie die Kunsthalle. Martina, für dich sind die Produktionsbedingungen ja andere. Du schreibst, du bist aber gleichzeitig auch Performance-Künstlerin. Wie kommst du überhaupt an Geld?
Ja, also in der Performance ist es so, dass wir in der Regel Anträge stellen. Wir haben ein Projekt und dann gibt es die entsprechenden Förderstellen. Das ist alleine schon oft eine sehr intensive Arbeitsphase. Man braucht wirklich betriebswirtschaftliches Know-how. Das habe ich mir alles angeeignet. Größere Gruppen haben auch meistens eine Produktionsleitung. Das hatten wir jetzt auch. Ja, und dann kann man halt hoffen, ob der Antrag durchgeht. Und wenn er durchgeht oder die Anträge, man muss ja immer mehrere stellen, dann kann man nur hoffen, dass er auch mit der vollen Summe durchgeht und man braucht eine Gegenfinanzierung. Das heißt, man muss schon einen bestimmten Betrag so und so viel Prozent mitbringen. Es gibt meistens zwei Fristen, zwei Deadlines und das heißt, man muss eigentlich immer schon ein Jahr voraus planen, was man so machen möchte, wann ist der nächste Antrag und muss eigentlich dann schon immer so genau Bescheid wissen. Das ist wirklich sehr...
So ein Hemmschuh auch für das Kreative. Ne?
Ja, also genau.
Vielleicht kann man das nochmal zurückbinden, auch an das, was Joe Cialo beispielsweise fordert, auch so dieses Einwerben privater Mittel, dieses Unternehmertum, das Künstlerische gewissermaßen, ne? Was dann immer schnell benannt wird. Ist ja nicht so, als würdet ihr nicht ohnehin schon die ganze Zeit Anträge schreiben.
Ja, und auch in der Privatwirtschaft Sponsoren zu finden, das wird ja auch schon lang praktiziert, aber das ist eben auch nicht so, dass so eine wirklich eher nur lokal arbeitende Gruppe, die vielleicht sich auch gerade erst gegründet hat, also bei jüngeren Leuten ist das so, die bekommen das nicht. Also da kommt jetzt nicht der bekannte große Konzern oder sonst wie und steckt da sein Geld rein, sondern die stecken das ja auch immer nur in große, bekannte.
Ich arbeite viel mit der freien Szene zusammen und gerade die Kürzung innerhalb der freien Szene fand ich so kritisch, weil sie eben motivierte Menschen, die ganz viel Input bringen in unsere Kultur, in unser Kulturleben, eigenverantwortlich agierende treffen und das nimmt unglaublich viel Motivation aus diesem Bereich.
Mhm. Ja. Du sagst es ja, Kürzung in der freien Szene, die 6 Kulturfonds, die sollen sich im nächsten Jahr auch halbieren, unter anderem ja, Martina, auch der Fonds der darstellenden Künste und der Literaturfonds. Du bist ja in beiden Gewerken. Mhm. Bei dir ist es ja noch so, du bist sehr erfolgreich in der Schriftstellerei, hast dieses Jahr Preisgelder gewonnen und schaffst es ja auch dadurch, an dein anderes Gewerk quer zu finanzieren, was ja auch nicht der Regelfall ist, weil Planbarkeit, gerade mittelfristige Planbarkeit in der Performance-Branche ist ja da oft kaum möglich.
Ja, also querfinanzieren tue ich jetzt in dem Sinne nichts. Also ich stecke jetzt nicht mein eigenes privates Geld in eine Performance oder so. Das widerspricht meiner Vorstellung von meiner Arbeit, weil ich, das ist ja auch mein Beruf und nicht etwas, was ich mir dann als im Moment einigermaßen ganz finanziell gut ausgestattete Schriftstellerin jetzt leiste. Das finde ich ganz komisch. Also da wird weiterhin ganz normal, werden die Förderanträge gestellt.
Und gerade da, finde ich, sind staatliche Fördermittel ganz, ganz wichtig, weil du, Martina, ich weiß nicht, ob du auch in jungen Jahren Förderung erfahren hast, das sind ganz wichtige Starthilfen, ja, damit wir überhaupt ins Kreativwerden kommen. Ich habe zum Beispiel ein Stipendium für meine Promotion über Josef Beuys bekommen. Ohne das hätte ich meinen eigenen Standpunkt im Kulturbereich gar nicht entwickeln können.
Ja. Lasst uns mal kurz zusammen auf diese Förderrichtlinien schauen, die die staatliche Förderung, die öffentliche Mittel oft mit sich bringen. So private Mittel sind das eine, aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre, das hast du ja gerade auch gesagt, Martina, als wäre die staatliche Förderung so dem kreativen Prozess wahnsinnig zuträglich. Wir haben uns nochmal eine Stimme eingeholt von Nick Reitzenstein, ist Schauspielerin in Freiburg in einem Theaterkollektiv, einem Freien. Das ist im Prinzip ein Drei-Personen-Betrieb. Und Nick hat früher am Theater gearbeitet, kennt da auch die Produktionsbedingungen und hat sich dann eben für dieses Theaterkollektiv entschieden. Und zweifelte aber mittlerweile ganz schön dran. Und das liegt eben auch an diesen Förderrichtlinien.
Es ist eine relativ zermürbende Angelegenheit, die meiner Meinung nach nichts mit einem kreativen, freien Prozess zu tun hat, sondern eher damit, den Geschmack einer Jury zu erahnen. Hinzu kommt noch, dass die Förderrichtlinien teilweise nicht praktikabel sind. Zum Beispiel gibt es eine Richtlinie beim Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg, die besagt, dass das Projekt Ausstrahlung ins Bundesgebiet haben soll. Dann ist man eher damit beschäftigt, herauszufinden, wie das denn genau vonstatten gehen soll, als sich inhaltlich mit der Projektidee auseinanderzusetzen. Also, welche Geschichte erzähle ich? Welches Thema möchte ich bearbeiten? Man fängt schon an, im Internet nach geförderten, erfolgreichen Stücken zu suchen und denkt, dass man sich daran anpassen muss, was in der freien Szene gerade erfolgreich und Mode ist.
Das ist ganz krass, ne? Dass man dann googelt und sich anschaut, oh, das hat geklappt, vielleicht machen wir es genauso. Das hat ja nichts mehr mit einem eigenen Prozess zu tun. Das fand ich echt irgendwie heftig zu hören, muss ich sagen. Und gleichzeitig ist es halt, tja, das ist das, wo die staatlichen Gelder hinfließen. Also sind private Gelder vielleicht dann doch besser letztlich?
Also private Stiftungen sind wichtig und werden, glaube ich, immer wichtiger werden. Und ich will auch Sponsoren ermutigen, in diese Stiftungen zu investieren, wenn sie nicht wissen, wo sie ihr Geld hinbringen wollen. Weil wir diese jungen Leute und diese Kreativität und dieses freie Denken unbedingt für die Zukunft sichern müssen. Oft sind die Förderungen auch politisch motiviert. Sie fördern ein bestimmtes Thema. Sie machen eine Gleichschaltung von Themen im Kultur- und Kunstbereich. Und das ist nicht unbedingt das, was, finde ich, für die Entwicklung einer Gesellschaft, die divers sein soll, die viele Facetten abbilden soll, dienlich ist.
Jetzt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, Kunst ist irgendwie dann doch nicht so ganz dem Markt unterworfen, Kunst und Kultur, weil es eben staatliche Förderrichtlinien gibt. Gleichzeitig steckt da schon so ein, möchte sagen, und das würde Nick bestätigen, wir haben länger gesprochen, so ein kapitalistischer Grundzug drin, weil gefördert wird halt immer das, was ohnehin schon läuft und was auch so ein bisschen sich zu verkaufen verspricht. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, hat Nick gesagt dazu. Also es ist so eine komische Zwischenposition zwischen Marktlogik und staatlicher Förderlogik und privaten Spenden und Geldern. Müssen wir eigentlich viel mehr über so Produktionsbedingungen reden? Also müssen wir eigentlich sagen, da steckt eine Marktlogik drin und wir tun immer über diese staatlichen Fördergelder so, als wäre das nicht so. Als ist es dann doch eine Kapitalismuskritik.
Also ich würde da vielleicht so ansetzen, dass es ja auch ein bisschen darum geht, wie ist eigentlich die Wahrnehmung durch das Publikum, also in welche Stücke gehen Leute, in was gucken Leute sich an, also jetzt, ich bleibe jetzt mal bei der Performance und warum sind welche Stücke erfolgreich, dann kommt man auch wieder in so ganz andere Bereiche, das kenne ich nämlich auch, weil ich ja auch Lyrik geschrieben habe und Lyrik ist ja auch eben überhaupt nicht verkäuflich jetzt im Vergleich zum Roman und dann geht es ja eigentlich auch erstmal darum, dass man, jetzt kommt ein ganz blöder Begriff, aber das Publikum ein bisschen, also erzieht, finde ich, das falsche Wort, aber dass man auch mal ein bisschen das öffnet für den Gedanken, dass es ja auch Sachen gibt, die
vielleicht nicht so gut, nicht so fluffig runterflutschen. Da muss man erstmal so ein bisschen sich reinfinden.
Ist das Schillers Schaubühne als moralische Anstalt?
Ja, vielleicht so. Also ich meine, aber da kommen wir in ganz andere Bereiche, finde ich, wenn wir irgendwie selber als Produzierende nur darauf achten, dass es irgendwie sich gut verkauft. Das wäre ja komplett der falsche Ansatz, würde ich mal meinen. Und andererseits freue ich mich natürlich, wenn viele Leute meine Sachen sehen möchten, logisch.
Auf der anderen Seite die privaten Gelder, die folgen ja noch viel mehr den kapitalistischen Marktlogiken und gefährden möglicherweise kulturelle Vielfalt oder homogenisieren die kulturellen Angebote. Also da werden ja noch viel mehr Bedingungen geknüpft, die Unterstützung an bestimmte Forderungen, künstlerische Freiheit wird möglicherweise eingeschränkt, weil ja man möchte Erwartungen von Sponsoren entsprechen. Also das ist ja quasi der Gegenpol.
Christian, da würde ich widersprechen. Ich habe sehr positive Erfahrungen mit Sponsoren gemacht, die genau diesen Freiraum unterstützen und auch sehen, dass wir diese Freiräume absichern müssen. Und keiner meiner Sponsoren spricht mir in mein Programm hinein. Also ich glaube, es gibt ganz viel Wille im privaten Bereich, hier solche Räume zu ermöglichen.
Ja, und gleichzeitig, ne? Also ich möchte jetzt gar nicht in Frage stellen oder so, nur um das Bild zu ergänzen. In Hamburg, das Institut für Sozialforschung, jetzt kein genuiner Kulturbetrieb, klar, aber auch ein von einem Stifter gegründetes Institut, das jetzt durch diesen Stifter, obwohl es super renommiert ist, wieder geschlossen wird. Also Jan-Philipp Remzmer ist das. Mhm. Aber klar, gibt's wahrscheinlich eine große Bandbreite.
Natürlich, viele private Museen ist dann so, dass sie nach Jahren dann schließen, weil es sich vielleicht steuerlich nicht mehr lohnt. Also natürlich gibt es diese Phänomene auch. Aber ich spreche jetzt eher, und wir wollen ja auch über Zukunftsmodelle sprechen, ich spreche eher über Modelle, die auch so eine Mischung von verschiedenen motivierten Menschen zusammenbringen, ja, um Kunst und Kultur ein freies Geistesleben zu ermöglichen.
Und gleichzeitig wollen wir auch über die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit von Finanzierung sprechen. Und dann ist natürlich die private Finanzierung nicht zwingend nachhaltig, weil auch die Sponsoren abspringen können. Auf der anderen Seite ist natürlich, gerade in diesen Zeiten sind regierende rechte Parteien, können ebenfalls den Kurs der Kulturpolitik ändern. Und wenn, ich sag jetzt mal, Theaterhäuser nur noch als Hülle gedacht werden und die Mitarbeitenden flexibel angestellt sind, dann kann sich da auch ganz schnell was flexibel ist, schnell leeren. Also was flexibel ist, kann auch flexibel eingespart werden.
Schön, schön formuliert. Übrigens, wir reden jetzt natürlich total viel über Theater, über Performance, über Museen und auch über Literatur. Ein Genre fehlt im Moment komplett, das ist die Musik. Wenn ihr genaueres wissen wollt zu den Produktions- und Lebensbedingungen als MusikerIn, dann hört gerne in unsere Folge von letztem Jahr rein. Die ist vor ziemlich genau einem Jahr erschienen und heißt: Von Spotify Leben entsteht gerade ein neues Musikprekariat. Und jetzt würde ich gerne nochmal Nick zu Wort kommen lassen, denn wir haben jetzt voll viel sozusagen über die strukturellen Probleme gesprochen. Aber was das wirklich konkret bedeutet, wenn man dann ohne Geld dasteht, das kann uns Nick jetzt nochmal genauer erzählen.
Also ich habe ja fast 10 Jahre nur Theater gemacht, festangestellt, zuletzt am Theater Freiburg. Und als ich dann mit meiner Partnerin und einem befreundeten Musiker 2016 das Theaterkollektiv Raumzeit gegründet habe, nachdem ich am Theater Freiburg gekündigt habe, war ich noch ganz euphorisch naiv, dass das irgendwie so weitergeht, also davon zu leben. Auch wenn man jetzt selbstständig ist. Aber mit der Zeit und den dann doch auch oft ausbleibenden Förderzusagen musste ich mir, beziehungsweise mussten wir uns eingestehen, dass man so weder eine Familie mit 3 Kindern durchbringt, noch Miete, Essen und vielleicht auch mal einen Urlaub bezahlen kann. Also ich arbeite nebenbei noch in einem Klamottenladen und meine Partnerin hat sogar, wenn man jetzt alle ihre Jobs zusammenrechnet, einen 100%-Job neben dem Theaterkollektiv. Und da schrumpft die Zeit, die man ins Kreative stecken kann, dann doch merklich zusammen.
Ja, also da wird dann vielleicht abends im Wohnzimmer geprobt, weil es keine Probebühne mehr gibt oder nicht bezahlbar ist. Und dann werden die eigenen Klamotten als Kostüm verwendet und so. Unter solchen Bedingungen, Martina, hast du Bock, noch weiter frei zu arbeiten?
Ja, also mein Brotjob ist dann sozusagen die Literatur. Das habt ihr vielleicht vorhin auch gemeint mit der Querfinanzierung. Ja. Also das ist schon getrennt von den Anträgen her. Aber klar, ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht jetzt zufällig in der Literatur auch Geld verdienen würde. Das war auch schon vor dem Roman eigentlich so. Jetzt gerade nach der Erfahrung mit der jetzigen Produktion, die ja eben in der Residenz des Schauspiel Leipzig stattfand, das ist die Anknüpfungsstelle, die Spielstätte für die freie Szene. Die Produktion ist an ein festes Haus gekoppelt, also man nutzt die Strukturen wie Bühnenbild, Kostüm, Technik, die Werbung, es ist alles vom Schauspiel Leipzig dann. Und ich muss sagen, das war wirklich, wirklich eine große Hilfe für uns. Und wir konnten uns mehr von dem erarbeiten und zeigen und die Inszenierung so machen, wie wir das irgendwie auch so ein bisschen uns vorgestellt hatten, als es jetzt in einer ganz freien Produktion gewesen wäre. Das hätten wir uns nie leisten können. Da könnte viel mehr gemacht werden, dass man die freien Szenen zusammenbringt, ohne dass sie komplett ihre Freiheit verlieren, aber die Strukturen der bestehenden Theater nutzen und so.
Ich will noch mal eine Zahl sagen vom Kunstsystem aus. Nur 3% aller, die Kunst studieren, können überhaupt davon leben. Also das ist eh schon eine Perspektive. Da bin ich mal gespannt, wie eine junge Generation, die sehr auf Sicherheit bedacht ist, in Zukunft dann mit diesen Aussichten umgehen wird. Also ich bin gespannt, wie sich Kunst und Kultur in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird.
Lass mal kurz einen Ausblick wagen. Jenseits von staatlicher Förderung, jenseits von privaten Förderlogiken, jenseits von am Existenzminimum arbeiten. Es gibt ja, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, 2 Modelle gemeinschaftlicher Kulturförderung in Deutschland, die relativ gut funktionieren. Das eine ist die Künstlersozialkasse und das andere ist die VG-Wort, die Verwertungsgesellschaft Wort. Das ist natürlich vor allen Dingen für AutorInnen relevant. Bräuchte es mehr Dinge, die staatlich unabhängig, aber trotzdem gemeinschaftlich gefördert sind, für die wir uns alle, sozusagen, wo wir alle einzahlen, wo wir alle uns dafür entscheiden, so wird Kultur gefördert, unabhängig von Haushaltsplänen?
Ja, in Frankreich zum Beispiel gibt es ja dieses Grundeinkommen, ne, für einen Teil der Kulturschaffenden, die eine gewisse Anzahl von Stunden im Jahr arbeiten, und es ermöglicht ihnen dann zum Beispiel künstlerische Tätigkeit, eben unabhängig von Marktzwängen.
Ja, das gibt es in Dänemark, glaube ich, auch. Da weiß ich, dass es das in der Literatur gibt.
Also so ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich weiß nicht, ob ich dafür bin. Ich bin sehr leistungsorientiert erzogen. Ich finde eher, dass wir mehr darüber sprechen müssen, also im Kunstbereich, dass wir auch Künstler, wenn sie etwas machen am Haus, gerecht und gut entlohnen. Also über Künstlerhonorare, das ist ja auch nicht
gibt
überall.
Gibt ja auch so ein Mindesthonorar.
Genau, aber es ist nicht überall gang und gäbe. Also in kleineren Museen ist es noch lange nicht Usus. Und das müssten wir, glaube ich, gesetzlich mehr verankern.
Und vielleicht braucht es aber halt, um solche Sachen zu entwickeln und solche Mindesthonorare beispielsweise auch wirklich flächendeckend durchzusetzen, genau die Diskussion, die wir gerade führen, weil eben die Etats so knapp werden, weil sie seit Jahren auch schon knapp sind, oft an vielen Orten, die so ein bisschen außerhalb des Spotlights sind gewissermaßen. Also vielleicht, darf ich das sagen, kann man der Diskussion oder dieser Situation auch was Gutes abgewinnen.
Nein.
Ich finde auch eher nein.
Aber vielleicht. Ja, ich sage immer irgendwas Gutes, so dass wir reden. Ich glaube, in Kommunikation kommen, Überzeugungsarbeit leisten müssen und auch die Rolle von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft klarer sehen.
Ein anderer Punkt wäre natürlich auch, die Gesellschaft mehr zu involvieren, stärker in die Verantwortung zu nehmen. Also wie beispielsweise wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ist Kultur so eine gemeinschaftliche Aufgabe jenseits des Staates, und eben durch diese gemeinschaftlichen Beiträge würde dann Unabhängigkeit vom Staat geschaffen werden, von diesen Mitteln. Da könnte man eben eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Kulturförderung quasi einfordern und dadurch eben auch Vielfalt sichern. Wäre das eine Möglichkeit?
Christian, das finde ich sehr gut, was du sagst. Ich glaube, wir müssen erstmal bewusst sein bei vielen schaffen, so erlebe ich das im täglichen Arbeiten für Kunst und Kultur, dass es kein Luxusgut ist, sondern dass etwas ist, was ihre Emotion reflektiert und über Jahrhunderte auch wieder zurückspielt. Das macht uns zum Menschen. Und im Moment geht es darum, bleiben wir Menschen mit allen unseren Emotionen und seelischen Befindlichkeiten oder werden wir zu Robotern?
Ich würde dem absolut zustimmen, aber vielleicht ist ein Mittel dazu auch, ein größeres Bewusstsein zu schaffen, ist mehr Teilhabe. Also dass es nicht so stark getrennt ist, in das ist das Publikum und das ist die Produktion, das sind die Schauspielerinnen, die Künstlerinnen, sondern dass man mehr Zugang schafft, selbst zu produzieren, dass man mal sieht, wie fühlt sich das überhaupt an. Da gibt es ja auch schon ein paar Ansätze, das zu machen, und ich glaube, dann ist da viel mehr Bewusstsein sofort da.
Absolut, die Identifikation zu schaffen. Ja.
Martina Hefter, Nicole Fritz, danke euch fürs Mitdiskutieren, fürs Mitdenken.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Danke, dass ihr bei uns dabei wart hier in dieser Folge Was geht, was bleibt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Da gibt es die nächste Folge unseres Kulturpodcasts. Hier verabschieden sich Pia und Christian. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr wissen wollt oder erzählen wollt, wie ihr Kultur macht und wie viel Geld ihr dafür braucht, dann schreibt gerne an kulturpodcast@swr.de. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut.
Ciao.